5. Mose 8. Mose macht dort einen ganz großen Rückblick auch nochmal, was Israel mit seinem Gott schon alles erlebt hat. Denn sie stehen nun schon zum zweiten Mal an der Pforte zum verheißenen Land. Die erste Gelegenheit zum Eintritt ins Land Kanaan hatten sie leider nicht genutzt. Ihr Ungehorsam war ihnen damals im Weg gestanden und so mussten sie 38 lange Jahre durch die Wüste wandern. An dieser Stelle nun hier in 5. Mose 8 nutzt Mose kurz vor seinem Tod noch einmal die Gelegenheit, um diese neu herangewachsene Generation, in diesen 38 Jahren war ja eine ganz neue Generation herangewachsen, um sie nun auf Gottes Spur zu bringen, um ihnen zu zeigen, wie es geht, mit diesem Herrn zu leben. Und Mose erklärt hier die besondere Wichtigkeit des Gehorsams Gott und seinen Geboten gegenüber. Denn davon hängt letztlich ihr Lebensglück ab. Mose hatte ihnen dieses Prinzip Gottes ja schon mehrfach erklärt. Hinwendung an Gott bringt Segen, Abwendung von Gott bringt Verderben für sie. Die Entscheidung nun, welcher dieser beiden Wege gewählt wird, hängt nun ganz stark mit der Schaltzentrale unseres Lebens zusammen, unser Herz, unser Innerstes. Davon lesen wir auch hier in Vers 2, wenn er sagt, also ein bisschen zurückgeschaut hat, sollst du an den Weg denken, den Gott dich geführt hat, um dich zu demütigen, zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder eben nicht. Das heißt, tief in unserem Inneren, in unserem Herzen, da fallen die Entscheidungen für Gott oder gegen Gott. In der Bibel finden wir über 900 Mal diesen Begriff des Herzens in irgendeiner Weise. Und an vielen dieser Stellen, wo Gott vom Herzen spricht, da geht es immer wieder um diese alles entscheidende Frage: Wie steht dein Herz zu mir? Wofür schlägt dein Herz wirklich? Denn in dieser Frage, das sagt schon der König Salomo in Sprüche 4, Vers 23, hängt unser ganzes Leben. Mehr als alles andere behüte dein Herz, heißt es dort. Denn, warum? Von ihm geht das Leben aus. Und deshalb hat Gott auch allergrößtes Interesse, dass unser Herz auf nichts anderes als ganz allein auf ihn ausgerichtet lebt. Und dazu benutzt Gott immer wieder ganz unterschiedliche Erziehungswege, um unser Herz in eine Richtung zu bringen, nämlich auf ihn ausgerichtet zu sein. Und exemplarisch können wir das an Gottes Umgang mit seinem Volk erkennen, wie Gott Menschen erzieht. Dieses Prinzip hat sich bis heute nicht geändert. Und deshalb wollen wir hier 5. Mose 8 ein bisschen vertiefen, weil dort genau dieses Thema behandelt wird: Wie erzieht Gott sein Volk? Erziehung ist ja auch genau das, was Hartwig und Delia mit dem Joel jetzt auch beschäftigen wird. Es wird ihr Anliegen sein, dass sein Herz auch auf Gott ausgerichtet sein wird. Dass Gottes Wunder und Gottes Gebote für ihn wertvoll und wichtig werden. Dass sie nicht aus den Augen verloren werden. Und genau diesen selben Wunsch hatte Gott auch immer wieder mit seinen Kindern. Wie wir Eltern für unsere Kinder eben auch haben. Deshalb lautet mein Thema heute Morgen, wie Gott unser Herz erzieht. Der Vers 5 ist hier der Schlüsselvers dazu. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Ein Vater mit seinem Sohn, wir hatten es vorher ja auch, dieses Bild bei der Segnung hier vorne. Und mit diesem Bild eines Vaters mit seinem Sohn vergleicht Gott im Alten Testament immer wieder mal diese Beziehung wie er zu seinem Volk steht. Und hier in 5. Mose 8 wird besonders die Erziehungsarbeit Gottes an seinen geliebten Kindern betont. Wir brauchen also nicht zu glauben, nur weil wir erwachsen sind, dass wir nicht mehr die Schulbank drücken müssen. Nein, es hört nicht auf. Ein ganzes Leben lang sollen wir in die Schule Gottes gehen. Und wir tun gut daran, sagt hier dieser Vers 5, wenn wir Gottes Erziehungsmaßnahmen nicht behindern, nicht aufhalten, sondern bejahen und anerkennen, weil es eben keinen besseren Pädagogen gibt als Gott selber. Auf ein Erziehungsziel Gottes in Bezug auf unser Herz legt Mose in diesen Versen hier ganz besonderen Wert. Und darauf soll auch der Fokus heute Morgen liegen. Gott will unser Herz erziehen und demütig machen. Dazu muss er zunächst, wir haben es auch gelesen in den Versen, alle Überheblichkeit aus unserem Herzen ausräumen, um unsere Herzen in seine Spur hineinzubringen. Wie macht Gott das nun ganz konkret? In 3 Versen lesen wir von dieser Art, wie Gott hier handelt. In Vers 2 haben wir es gelesen, um dich demütig zu machen, hat Gott die Menschen geprüft und dich zu erproben, wie es um dein Herz steht. Auch in Vers 3 lesen wir nochmal dasselbe, er demütigte dich und hatte dazu gewisse Maßnahmen. Und schließlich in Vers 16 lesen wir auch nochmal davon, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen. In allen 3 Versen wird dieses große Ziel Gottes deutlich, das er mit seinem Volk auch bei der Wüstenwanderung verfolgt hatte. Gott wollte seinem Volk eine Tugend beibringen, die bis heute relativ wenig Verbreitung findet. Die Tugend der Demut. Mit der Demut ist es ja immer so eine Sache. Es wäre durchaus schön, wenn wir sie alle besäßen würden, aber weil man insgeheim doch befürchtet, dass sie uns doch mehr mangelt, als dass sie da ist, befasst man sich vorsichtshalber vielleicht nicht zu viel mit diesem Thema. Es riecht auch zu arg nach Arbeit, nach Mühe. Vor allem Gottes Arbeit an uns. Wayne Mack, ein toller Bibellehrer, bringt es mal in seinem Buch Demut, die vergessene Tugend, sehr schön zum Ausdruck, also ein Buch, das sehr lesenswert ist. Er schreibt hier, niemand, der die Bibel kennt und die Menschen aufmerksam beobachtet, wird abstreiten, dass der Stolz schon immer ein riesiges Problem in der Welt war und immer noch ist. Es kann auch niemand abstreiten, dass der Stolz ernsthafte Probleme verursacht und dass sein Gegenstück, die Demut, eine wertvolle, aber seltene Eigenschaft der Menschen und ihrer Beziehungen ist. Für uns alle, die wir nach dem Sündenfall geboren wurden, ist der Stolz ein natürlicher und vorherrschender Charakterzug. Wahre Demut ist unnatürlich und außergewöhnlich für alle, die noch nicht im Himmel sind. Er sagt also im Prinzip, wenn du auf dieser Erde einen demütigen Menschen findest, gratuliere. Das gibt es nicht oft. Das ist etwas ganz Besonderes. Demütige Menschen sind sehr rar gesät auf dieser Erde. Und auch die Bibel vergibt dieses Prädikat demütig nicht an sehr viele Menschen. Neben unserem Herrn Jesus ist mir nur eine Person bekannt, vielleicht fallen euch noch mehr ein, ich weiß es nicht, die explizit damit bezeichnet werden. Mose. Der Autor von genau diesen Versen, wo wir hier gerade lesen, er wird als der sanftmütigste und demütigste Mensch überhaupt bezeichnet, der je auf diesem Erdboden unterwegs war. Das allerdings kam eben nicht von ungefähr, denn Mose war bereits viele Jahre in die göttliche Demutsschule gegangen. 40 Jahre studierte er Schafologie an der Wüstenakademie von Midian. 40 Jahre. Die STH-Studenten, die sind höchstens 3 bis 5 Jahre da. Wenn sie noch verlängern, sind es nochmal vielleicht 3, 4 Jahre. Aber er war 40 Jahre an der Wüstenakademie in Midian. Und Gott nutzte diese Zeit, um Mose als sein auserwähltes Werkzeug vorzubereiten für eine ganz große Aufgabe, nämlich das Volk Israel aus der Gefangenschaft rauszuführen, hinein in Richtung Kanaan. Dazu braucht es unbedingt einen Mann mit Rückgrat. Einen Mann, auf den sich Gott verlassen konnte. Einen Mann, der selber Gott kennengelernt hatte, lieben gelernt hatte. Es brauchte einen Mann, der trotz der ständigen Jammeraktionen des Volkes, dem unaufhörlichen Murren, nicht müde wurde. Der weiterging, der sich nicht ablenken ließ. Mose war dieser Mann. Er wurde von Gott geformt und verändert. Und deshalb kann er in diesen Versen auch so deutlich über die Demut sprechen, dass es Gottes Erziehungsweg mit uns Menschen ist. Die Schule der Demut. Das Schöne daran ist, Mose verrät uns in diesem Kapitel auch, welche zwei Hilfsmittel Gott in diesem Zusammenhang oft benutzt, um seinem Volk Demut beizubringen. Das erste Hilfsmittel habe ich mal genannt, Gedächtnistraining. Ob wir es wahrnehmen oder nicht, Gottes Treue, sie umgibt uns jeden Tag. Dass wir atmen können, dass wir leben können, dass wir etwas zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, all das ist Segen und Geschenk von Gott. Ohne seine Führung, ohne seinen Schutz, seine Fürsorge würden wir völlig ziellos und hilflos in dieser Welt unterwegs sein. Genialerweise hat Gott uns aber auch mit einem Gedächtnis ausgestattet, damit nicht wie bei einem Sieb einfach alles hindurchfällt, was Gott uns Gutes tut, jeden Tag neu. Leider sind wir aber dennoch sehr vergesslich. Ich merke es bei mir selber. Insbesondere, wenn es um Gottes Wunder, um Gottes Eingreifen in unser Leben geht. Und deshalb fordert Mose sein Volk hier an vielen Stellen auf, sich daran zu erinnern, was Gott schon in der Vergangenheit Gutes an ihnen getan hat. Exemplarisch können wir gerade ein paar Punkte rausgreifen. Vers 2. Du sollst des ganzen Weges gedenken, den der Herr dich 40 Jahre lang in der Wüste hat wandern lassen. Er hat dich gespeist mit Manna, hat dir Wasser aus dem Felsen sprudeln lassen. Die Kleider, die du anhattest, Vers 4, haben sich nicht abgenutzt. 40 Jahre lang. Habt ihr noch ein Hemd an, das ihr schon 40 Jahre getragen habt? Die haben sich nicht abgenutzt. Und die Füße sind dir während dieser 40 Jahre nicht geschwollen. Wahnsinn, im heißen Wüstensand. Vers 14, der dich aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt hatte. Das war dieses große Wunder, was Gott für sie getan hatte. Und dann in der Wüste ging es weiter. Der dich durch die große Wüste, furchtbare Wüste, mit ihren feurigen Schlangen und Skorpionen geleitet hat, geführt hat, geschützt hat. Was hat Gott nicht alles für sein Volk getan? Damit Israel zunächst Befreiung erleben durfte aus Ägypten, aber dann auch sicher durch diese furchtbare Wüste hindurchkam. Wunder über Wunder haben sie erlebt. Gott sorgte nicht nur für Nahrung, Kleidung und Essen, nein, er sorgte auch dafür, dass ihre Feinde besiegt wurden. Die Gefahren kannte er auch, er bot Schutz vor ihnen. Er war auch ihr Navigationssystem in Form dieser Wolke bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Er war ihr Arzt, er war ihr Tröster. Ihr Seelsorger, ihr Kraftgeber, alles hatten sie in ihrem großen Gott und das macht Mose ihnen hier nochmal deutlich. Das heißt, mit diesem Gedächtnistraining wollte Gott sein Volk dahin führen, dass sie wieder neu ins Staunen kommen über Gottes Größe, über Gottes Treue, über Gottes Liebe, die sie ja so hautnah in vielen Situationen erlebt hatten. Sie sollten wieder neu dankbar werden beim Nachdenken über die Geschichte mit ihrem Gott. Das heißt, Rückschau halten. Wenn wir zurückschauen auf Gottes Wege, dann möchte uns genau dies immer wieder neu demütig machen. Demütig deshalb, weil wir sehen sollen, dass nicht ich der große Macher war. Nein, nicht der Timo hat es alles geschafft und hingebracht, sondern es war Gott, der mich durch all diese Zeiten hindurchgeführt hat. Wie schnell werden wir sonst hochmütig, wenn Gott uns nicht immer wieder darauf hinweist, dass er es war? Wie schnell werden wir übermütig, schreiben all das uns selber zu? Ja, wir waren doch die Starken, klopfen uns doch so gerne auf die eigene Schulter, was wir alles schon vollbracht haben im Leben, welche Erfolge wir schon eingefahren haben mit unserer Kraft und unseren Überlegungen. Genau vor dieser Überheblichkeit wollte auch Mose das Volk bewahren. Und er ermahnt sie deshalb gleich dreimal in diesem Kapitel, unter keinen Umständen ihren Gott zu vergessen. Wir haben es in Vers 11 gelesen. Hüte dich, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, von seinen Geboten abzuweichen. Vers 14, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten befreit hat. Vers 19 nochmal als starke Warnung. Gott wird dich strafen, wenn du deinen Gott vergisst und anderen Göttern nachläufst. Die Warnung war also sehr klar. Vergiss deinen Gott nicht, der dir so viel Gutes getan hat. Gott selber war dieser Initiator für diese Rückschau, für dieses Gedächtnistraining. Ein paar Kapitel vorher lesen wir schon mal davon. 5. Mose 4, Vers 9, da heißt es: Aber gebt Acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit euren eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig. Und dann wird auch wieder aufgezählt, was Gott schon alles für sie getan hat. Rückschau halten wird also hier von Gott angeordnet, mit dem Ziel, dass sein Volk über alle Generationen hinweg, die Großen, die Kleinen, die Alten wie die Jungen, sie alle sollen Gott fürchten lernen, sollen in seiner Spur sein. Jeder im Volk sollte nämlich groß von Gott denken und klein von sich selber. Auf diese Weise wollte Gott demütige Herzen in diesen Menschen heranreifen lassen, damit für jeden außer Frage steht, dass Gott es ist, der schon in der Vergangenheit für sie gesorgt hat und auch in der Zukunft derselbe treue Gott sein wird. Gedächtnistraining ist also eines der Hilfsmittel Gottes, um uns Demut beizubringen. Behalte deshalb Gott, seine Wunder, seine Wohltaten stets im Blick. Ein weiteres Erziehungsziel Gottes lautet Charaktertraining. Sehr häufig benutzt Gott ganz alltägliche, ganz natürliche Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Alltag, um unseren Charakter zu formen und zu prägen. Beim Volk Israel sah dieses Training wie folgt aus. Wir lesen davon in Vers 3. So demütigte er dich wie? Indem er dich Hunger leiden ließ. Ja, was ist denn das? Hunger und Durst in der Wüste. Das muss ja furchtbar sein. Vor allem, weil die Wüste nichts hergibt. Weder an Essbarem noch an Trinkbarem. Doch Vers 3 geht weiter. Gott hatte sie zwar Hunger spüren lassen, aber er hatte nie vor, sie verhungern zu lassen. Denn es geht weiter, er speiste dich wieder mit dem Manna. Stets zur richtigen Zeit hatte Gott wieder eingegriffen, hatte ihnen gegeben, was sie zum Leben brauchten. Und die spannende Frage ist natürlich an dieser Stelle, warum macht Gott das so? Warum mussten sie zuerst Hunger leiden, knurrende Mägen ertragen? Warum dieser Zwischenschritt? Gott erklärt es selber im nächsten Satz. Er hat es getan, um dich und mich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von alledem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Gott verfolgte damit also ein klares Ziel. Er wollte seinem Volk zeigen, worauf es wirklich ankam. Und er gebrauchte dazu das Manna. Während der Wüstenwanderung schickte Gott seinem Volk jeden Morgen das Himmelsbrot, um sie zu lehren, sich in allem, was sie brauchten, auf ihn zu verlassen. Aber das Manna war eben weitaus mehr als nur das tägliche Lebensmittel zum Überleben. Es war auch ein Bild des kommenden Messias, der das Brot des Lebens selber ist. Johannes 6, Vers 35. Und als Satan ihn, den dann Jesus herausforderte, Steine in Brot zu verwandeln, in Matthäus 4, da zitiert Jesus genau diesen Vers aus 5. Mose 8, Vers 3, um zu verdeutlichen, dass das Wort Gottes auch das Brot Gottes ist. Weil eben nicht die Speise für den Magen das Wesentliche ist, sondern die Speise für unsere Seele. Wir alle brauchen des Lebens Brot Jesus, diesen Retter, der in unser Leben hineinkommen soll. Ohne diese Speise, ohne dieses Leben geht es nicht. Auf uns übertragen heißt es nur, wenn wir uns am Wort Gottes täglich nähren, wenn wir sein Wort in uns aufnehmen und danach handeln, wird unsere Seele wirklich satt und zufrieden. Auch im Vaterunser lehrt uns der Herr Jesus, dass wir uns bezüglich des täglichen Brotes keine Sorgen machen sollten, sondern uns ganz auf ihn verlassen. Die Bitte, gib uns heute unser Brot, bringt genau diese Abhängigkeit zum Ausdruck, die Gott so gerne von uns haben möchte. Wer also bei den Israeliten, wenn wir noch mal in diese Situation uns damals hineinversetzen, dass das Manna täglich zu ihnen kam. Wer also damals gelernt hatte, beim täglichen Einsammeln des Manna Gott zu gehorchen, der würde vermutlich auch den Rest der Gebote Gottes befolgen. Denn Treue fängt im Kleinen an, in den täglichen Herausforderungen, in den täglichen Fragen und Dingen, die da sind. Hier dürfen wir uns auch die Frage stellen, sind Gottes Gebote auch unser tägliches Brot? Füttern wir unsere Seele jeden Morgen neu mit dem Manna des Himmels, mit dem Wort Gottes? Haben wir Gott und seine Gebote auch tief in unseren Tagesablauf integriert, so wie Manna dort jeden Tag präsent war? Wir sammeln zwar kein Manna vom Boden mehr auf, aber wir dürfen die Worte der Bibel in unserem Herzen sammeln, dort aufbewahren und dann in den entsprechenden Situationen des Alltags an der richtigen Stelle einsetzen, damit wir uns dann nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern wissen, nein, er ist der, der in uns mächtig ist. Ich verlasse mich auf die Verheißungen Gottes, auf das Manna, das tief in meinem Herzen wohnt. Genau dahin wollte Gott nämlich sein Volk Israel damals schon, aber auch uns heute bringen, dass wir immer mehr lernen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Um dich erkennen zu lassen, sagt Gott in Vers 3 am Ende, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von all dem, was aus dem Mund, also die Worte des Herrn Jesus, hervorgeht. Gottes Worte sind Leben. Das ist viel mehr als nur Brot oder Brötchen für den Bauch. Israel hatte ständig nur das Irdische im Sinn, hat nach Brot, hat nach Wasser geschrien, aber sie erkannten meistens nicht, dass Gott viel mehr für sie sein wollte. Und wie ist es bei uns? Wir schreien zwar nicht nach Brot und Wasser, davon haben wir alle genug. Aber die irdische Befriedigung steht doch auch bei uns häufig im Vordergrund unserer Wünsche, unserer Gebete. Herr, gib mir Gesundheit. Gib mir Bewahrung. Gib mir Schutz. Herr, gib mir Erfolg im Leben. Herr, gib mir Haus und Garten. Lass es mir gut gehen. Herr, ich brauche noch mehr Spaß und Wellness. Gib mir noch ein neues Handy, neues Auto, neues. Was auch immer wir uns wünschen, welche Sehnsüchte uns immer wieder antreiben, dürfte hier ergänzen. Wie oft sind wir doch genauso fixiert auf das, was auf dieser Erde existiert. Und wir wünschen uns, dass Gott schön brav alle unsere Wünsche erfüllt und sind dann total irritiert, wenn er es nicht tut. Wenn er uns andere Wege führt. Wenn er unsere Wünsche nicht so erfüllt. Wenn er vielleicht sogar Umstände zulässt, die uns richtig in Not bringen, die uns nicht gefallen, die uns große Mühe machen. Wie reagieren wir in solchen Situationen, wenn die Schwierigkeiten unser Leben so richtig erschüttern? Sind wir dann auch am Jammern wie das Volk Israel in der Wüste? Wie sieht unsere Reaktion darauf aus? Warren Wiersbe, ein anderer Bibellehrer, schreibt zu diesem Thema Folgendes: Unsere Reaktionen auf die Prüfungen des Lebens offenbaren, was wirklich in unserem Herzen ist. Besonders, wenn diese Prüfungen sich auf die alltäglichen Lebenserfahrungen beziehen. Das Volk Israel war häufig hungrig, durstig, erschöpft von der Wanderung und in diesen Situationen wurde es mürrisch und kritisch. Wenn der Teufel uns versucht, tut er es immer, um das Schlimmste in uns hervorzubringen. Doch Gott prüft uns nur dahingehend, um das Beste in uns hervorzubringen. Charaktertraining. Wenn Gott es zulässt, dass uns eine schwierige Situation auf die Probe stellt, dann werden wir ihm entweder vertrauen, sagt er, und dabei reifen, oder wir werden Gott hinterfragen und uns hinterher noch schlechter fühlen. Aber, und das ist das Wichtige, um nun wirklich gestärkt aus Prüfungssituationen hervorzugehen, braucht es unseren Glauben an die Versprechen Gottes, an das Manna Gottes, das lebendige Wort Gottes. Es braucht unser Vertrauen, dass sich der Herr um das kümmert und uns zu seiner Ehre und zu unserem Besten hindurchhilft. Er hat alle Macht. Entscheidend ist also, und damit kommen wir auch wieder auf die Anfangsgedanken zurück, auf wen oder was vertraut mein Herz? Auf mich selber und auf meine Ohnmacht oder auf Gottes Stärke und Allmacht? Beim Volk Israel sehen wir in den nachfolgenden Jahrzehnten nur teilweise, dass Gott mit seiner Erziehung an sein Ziel kam. Der Hebräerbriefschreiber sagt sogar, dass Josua sie nicht zur wahren Ruhe bringen konnte, so wie Gott es eigentlich mit ihnen vorhatte. Aber was dein und mein Leben betrifft, so hat es jeder von uns ein Stück weit selber in der Hand. Ob und wie schnell Gott mit seinen Zielen in unserem Leben vorankommt und zu seinem Ziel kommt. Nicht indem wir uns durch große Anstrengungen abmühen, sondern indem wir in enger Gemeinschaft mit diesem Herrn leben, der selber dieses Brot des Lebens ist, der selber diese Kraft in uns sein möchte, die wir so dringend brauchen, um hier erfüllt zu leben. Ich erzähle euch damit wahrscheinlich nicht viel Neues. Ihr habt es schon oft gehört. Schon tausendmal vielleicht auch versucht umzusetzen. Und wahrscheinlich sind wir auch tausendmal schon wieder gescheitert. Womöglich sind wir auch deswegen so erfolglos gewesen, weil wir einen wichtigen Schlüssel nicht beachtet haben, der dafür Voraussetzung ist. Und wir lesen davon in Jakobus 4, Vers 6, wie auch in 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, Gott wendet nur denen seine Gnade zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Nur Menschen, die ihre Ohnmacht eingestehen, die groß von Gott denken, erfahren die Gnade Gottes in ihrem Leben. Den Hochmütigen dagegen widersteht Gott ins Angesicht. Das heißt, erst wenn wir bereit werden, immer mehr und immer wieder neu unsere eigene Unfähigkeit einzugestehen, das wäre wahre Demut, dann kommt Gott mit seinem Charaktertraining bei uns wirklich voran. Wenn ich also endlich aufhören würde, aus eigener Kraft zu leben, mich ganz aus der Kraft des Herrn Jesus beschenken lasse, dann sähe mein Leben völlig anders aus. Paulus hat es uns richtig vorgemacht, wenn er in Galater 2, Vers 20 sagt, wie er es gelebt hat. Ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also hier auf der Erde, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich glaube, hier sind wir alle aufgerufen, im Gebet vor Gott einzustehen, dass wir in diesem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, nicht stecken bleiben, sondern uns immer wieder neu da hineinbegeben, in diese Demutsschule Gottes mit unserem Leben. Ich hoffe, wir haben das heute Morgen verstanden, mit welchen zwei Hilfsmitteln Gott uns im Alltag immer wieder zur Demut führen möchte. Erstens, er erzieht unser Herz durch Gedächtnistraining. Vergiss deinen Gott nicht. Vergiss nicht sein liebevolles Handeln an deinem Leben, sondern halte in Erinnerung, was Gott tagtäglich Gutes an dir tut. Andererseits trainiert Gott unseren Charakter durch die kleinen und großen Herausforderungen im Alltag. Gerade da soll unser Herz ganz auf ihn ausgerichtet sein. Denn da kommt raus, was wirklich in unserem Herzen drin steckt. In dieses Herz kann letztlich sowieso nur Gott hineinschauen. Er kann es letztlich nur erforschen und deshalb darf unser tägliches Gebet immer wieder sein, was David in Psalm 139 so schön zusammenfasst und mit dem ich jetzt auch schließen möchte: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ich wandle auf trüglichem Weg, und leite mich auf dem ewigen Wege. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, du hast dieses Volk Israel durch die Wüste hindurchgeführt, hast ihnen ja immer wieder all das gegeben, was sie gebraucht haben zum Leben, und besonders wichtig war dir eigentlich, dass ihr Herz auf dich ausgerichtet ist, dass sie wissen, wir sind abhängig von dir in allem. Ja, und du hast mit verschiedenen Erziehungsmethoden versucht, sie nahe bei dir zu halten. Gedächtnistraining, Charaktertraining, all das setzt du auch bei uns immer wieder ein, Herr Jesus. Und ich bete, dass wir offen dafür sind, dass wir mitmachen, dass wir uns hineinnehmen lassen von dir in diese Schule, in diese Demutsschule Gottes. Du möchtest, dass wir begreifen, nicht wir sind die, die so stark und mächtig sind, sondern du bist es. Deine Kraft will in uns stark werden. Herr Jesus, hilf, dass wir da immer mehr hinkommen und ja, dass wir wie Paulus wirklich unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen. Danke auch für Mose, den du trainieren konntest. An ihm sehen wir, dass es möglich ist. Auch wir sind dadurch keine hoffnungslosen Fälle. Auch mit uns wirst du zu deinem Zielen kommen, Herr Jesus. Schenk, dass wir uns nicht in den Weg stellen, sondern dass wir uns helfen lassen, zu dir zu kommen, Herr Jesus. Und ja, wenn wir noch nicht bei dir sind, dann hilf, dass wir dich weiter suchen, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir finden können, dass wir merken können, du bist der wahre Schöpfer von Himmel und Erde und nicht nur das. Du wirst auch der Retter von jedem einzelnen Leben sein. Danke, dass du als dieser Erlöser, als dieses Brot des Lebens gekommen bist, dass du Heil und Rettung jedem anbietest, der sich auf den Weg zu dir macht. Danke dafür. Danke, dass du uns liebst, Herr Jesus. Amen.
Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, ist uns zugesagt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient.